vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus. Heute die Schulung Nummer 6, Jüngerschaft bedeutet Befestigung und Integration. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. 2. Petrus 1, 12. Ja, Befestigung. Ne? Interessant, dass hier der Apostel Petrus sagt, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Ne? Die ganze Zeit, er sagt, ich will es nicht versäumen. Das heißt, ich bestehe darauf, euch die Sachen immer wieder zu erzählen, die gleichen Sachen. Ne? Obwohl ihr sie kennt, ne? Und obwohl ihr in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Das heißt, obwohl ihr gar nicht abgefallen seid, aber ich will euch daran erinnern. Warum? Warum? Und heute ist das Thema Befestigung. Befestigung und Integration sind ja zwei ähnliche Sachen. Themen, die sehr zusammenhängen. Und lass uns anfangen mit der Kunst der Befestigung. Was ist ja Befestigung? Werden wir besprechen. Ja? Ich tippe, dass ihr ja nicht wisst, was ja Befestigung bedeutet. Ja, okay. Befestigung heißt ja etwas festzumachen. Klar, etwas festzumachen. Aber jetzt in Bezug zum Glauben, zur Gemeinde, ne? Wahrscheinlich habt ihr ja noch nie dieses Wort gehört, dass jemand gesagt hat, lass uns in der Gemeinde Befestigung machen. Ne? Aber ich möchte euch darüber was erzählen. Ja, ich hatte schon kommentiert in den letzten Schulungen oder sehr oft über die Tatsache, dass ja viele Menschen ja vom Glauben abfallen. Die werden evangelisiert, die gehen zur Gemeinde ein paar Mal und dann, oder vielleicht ein Jahr lang oder so, und dann fallen sie wieder ab, kommen sie nicht mehr und so. Und dann merken wir, wie wichtig es ist, Befestigung. Weil Befestigung bedeutet genau das, dass man ja diese Menschen nicht loslässt, dass man sich um sie kümmert, damit sie fest werden, damit sie nicht weggehen, damit sie nicht abfallen. Ja, deswegen ist ja diese Arbeit wichtig. Ihr merkt schon, ne, Befestigung heißt, diese Menschen irgendwas machen mit den frisch Bekehrten, mit den Menschen, die mit den Mitgliedern der Gemeinde, damit sie fest bleiben, damit sie in der Gemeinde bleiben. Und wir hatten ja geredet über Reproduktion. Das heißt, ne, das ist ja mehr Gemeindemitglieder gibt, das heißt, mehr Menschen an Jesus glauben, Reproduktion, aber wir brauchen ja nicht nur, dass ja mehr Kinder in die Welt kommen, sondern auch diese Kinder müssen ja auch großgezogen werden. Ne? Das ist ja diese Befestigung. Jedes Kind ist zur Welt gekommen, das Gleichnis habe ich ja oft benutzt, im Laufe der letzten Schulungen kann man immer wieder benutzen. Ein Kind kommt zur Welt und muss ja erzogen werden, muss ja ernährt werden, damit es ja überlebt, damit es ja gut erzogen wird, damit es ein reifer Mensch wird. Und so ähnlich die Menschen, die zum Glauben kommen. Die müssen geholfen werden, damit sie zu reife Christen werden. Und was bedeutet Befestigung? Interessant, dass Jesus dieses Wort, nicht das Wort Befestigung, aber ein sehr ähnliches benutzt in Johannes 15, 16. Wolfgang, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und euch in Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt und eure Frucht bleibt. Johannes 15, 16.
Ja, super. Ein ganz toller Vers, was ja eine ganze Geschichte bedeutet. Ein Vers ist so inhaltsreich. Und genau deswegen, weil es ja so viele Informationen hat, gehen unsere Augen vielleicht ein bisschen so schnell und überspringen ein paar Sachen. Und deswegen habe ich hier drei Teile unterstrichen. Dass ihr hingeht und Frucht bringt, das hatten wir besprochen. Wie ist das mit der Reproduktion? Dass wir hingehen, dass wir zu den Menschen gehen und sie zum Glauben rufen. Das ist eine Art Frucht, etwas, was man tut für Gott. Und dass man sich reproduziert, dass man sich vermehrt, dass mehr Menschen gläubig werden. Aber wie endet der Satz? Aber und eure Frucht bleibt. Ja, das heißt, diese Menschen, die wir zum Glauben bringen, dass die auch beim Glauben bleiben. Versteht ihr? Dass eure Frucht bleibt. Ja? Jesus hat nicht nur gesagt, geht hin. Ja? Er hat nicht nur gesagt, geht hin. Er hat auch nicht nur gesagt, bringt Früchte, sondern hat auch gesagt, eure Frucht soll eine bleibende Frucht sein. Ja, das sind dieser Paket hat mehrere Sachen. Lass uns mal nachdenken und in diesem Zusammenhang über Matthäus 28, weil ich habe ja auch gesagt, ja, Jesus hat nicht nur gesagt, geht hin. Und in Matthäus 28 steht, ne, macht zu Jüngern alle Völkern. Ne? Macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, geht hin, geht hin. Und viele lesen diesen Vers, wie ich ja auch damals gelesen habe. Macht zu Jüngern alle Völker. Ne? Ich habe gedacht, ja, was bedeutet das? Ja, viele Menschen zu bekehren, viele Menschen evangelisieren, viele Menschen zum Glauben rufen und dann sagen, Halleluja. Aber Jesus hat nicht gesagt, geht hin und evangelisiert viele Menschen, bringt zum Glauben viele Menschen. Nein, er hat gesagt, macht zu Jünger und lehrt sie alles. Ne? Jünger machen, das heißt Schüler machen. Warum Schüler? Ja, damit sie durch die Schulungen, durch die Lehre befestigt werden. Da, ne? Das, ihr seht, wie sich das um das Thema dreht. Diese Idee, was ich ja öfter gesagt habe, und bitte, ne, merkt euch diese Idee. Wir wollen, dass Menschen zu Jesus kommen, aber die Errettung einer Person, eines Menschen, geschieht ja nur, wenn man ja stirbt und zu Jesus geht. Wenn ein Mensch stirbt und zu Jesus geht. Nicht, wenn sie sich bekehrt. Viele denken, jemand hat sich bekehrt, toll, noch einer ist errettet. Nein, er ist nicht errettet, sondern er ist auf dem Weg der Errettung. Aber es kann vieles passieren auf diesem Weg. Und die Errettung ja geschieht nur, wenn ja dieser Weg dann, ne, bis zu Ende geführt wird. Dann geschieht Errettung. Und damit dieser Mensch ja nicht abfällt von diesem schmalen Pfad, von diesem schmalen Weg, was machen wir? Befestigung. Dieser Mensch helfen, damit es bleibt auf dem schmalen Pfad. Ne, ein Ziel einer Gemeinde, ne, ist ja, dass die Menschen an Jesus festbleiben. Ist auch ein der Ziele der Gemeinde. Warum gibt es Gemeinde? Damit Menschen an Jesus festbleiben. Nur Bekehrung, nur für Bekehrung bräuchte man vielleicht nicht Gemeinde. Weil man könnte ja Straßenevangelisation machen. Die Leute, den, ne, Leuten auf der Straße sagen, bekehrt euch, glaubt an Jesus. Und dann würden vielleicht das viele machen. Ja, ich bekehre mich, ne. Und dann könnte man sagen, okay, gut, jetzt geh nach Hause, alles, ne. Alles gut, ne. Und wenn du stirbst, dann gehst du in den Himmel, ne. Weil du dich jetzt bekehrt hast. Und das ist ja eine Garantie, ne? So denken viele. Aber das ist ja falsch. Deswegen braucht man die Gemeinde, wo die Menschen dann, ich sage mal so, warm gehalten werden. Heiß gehalten werden, hoffentlich. Versteht ihr jetzt? Ne? Habe ich ein bisschen Ironie benutzt. Wo die Menschen ja heiß gehalten werden, damit sie, ne, nicht vom schmalen Weg abfallen. Das ist ja der Sinn der Existenz von Gemeinden, dass die Menschen heiß halten, wenn sie sterben, dass sie zu Jesus gehen. Deswegen kann ich ein Evangelisationsprojekt nur als seriös betrachten, der auch Jüngerschaft im Anschluss vorsieht. Jesus will nicht wissen, wie viele Menschen sich bekehrt haben, sondern wie viele Menschen im Himmel wohnen. Versteht ihr? Ja? Jesus wird nicht fragen, wie viele Menschen hast du bekehrt, sondern wie viele Menschen hast du bekehrt, die dann auch am Ende im Himmel gelandet sind. Ne? Versteht ihr? Deswegen kann ich ja nur ein Evangelisationsprojekt als seriös betrachten, der dann sich kümmert, sich Gedanken macht, was machen wir mit diesen Menschen, die zum Glauben kommen. Ne? Es gibt viele, die dann große Evangelisationsprojekte machen, hier irgendwo ein riesen Zelt aufbauen und dann die Leute einladen, da kommen viele Leute und bekehren sich, okay, und dann, ne, geh nach Hause, Gott segne dich oder so. Das ist ja nicht gut. Man müsste schon einen Anschluss haben in einer Gemeinde. Viele machen das. Die predigen irgendwo, wo ganz viele Menschen sind, evangelisieren und einige bekehren sich. Aber diese Menschen, vielleicht viele von ihnen, ich weiß nicht, ob die meisten oder die wenigsten, aber finden ja keinen Anschluss in einer Gemeinde. Und deswegen fallen wieder vom Glauben ab. Weil ja ohne eine Gemeinde, wie kann jemand ja überleben ohne eine Gemeinde? Deswegen, für mich ist Evangelisation ja immer in Verbindung mit Gemeinde. Menschen rufen zur Gemeinde. Klingt jetzt ganz schrecklich, denken, ja, evangelisieren bedeutet Menschen einladen zur Gemeinde. Aber es ist so, Menschen zu Jesus einladen, ja, dann brauchen sie eine Gemeinde, damit sie nicht abfallen vom Glauben. Deswegen ist es ja, bedeutet Menschen evangelisieren, einladen zur Gemeinde. Okay, es gibt auch Menschen, die ja keine Gemeinde haben und auch nicht abgefallen sind. Gibt es, ich sage so, Ausnahmen. Aber wir sollen ja nicht nur immer auf die Ausnahmen gucken, sondern auf die Normalfälle. Auf der nächsten Seite eine starke Kette. Da, mit der Idee der Kette. Kette, was ist ja eine Kette? Eine Kette ist ja, wie kann man sagen, ein Prozess. Ich benutze das Wort Kette, um hier symbolisieren einen Prozess, wo ja die verschiedenen Glieder einer Kette bedeuten, dass es immer weitergeht. Die Kraft wird immer weitergegeben in einer Kette, wie jetzt eine Fahrradkette oder so. Wenn jetzt ein Glied reißt, dann geht alles kaputt. Deswegen ist wichtig, dass alle Glieder stark sind. Und es gibt ja Gemeinden, die sich nicht systematisch um die Frischbekehrten kümmern, die kein System haben, die nicht sagen, wir kümmern uns um jeden Einzelnen, der zum Glauben kommt. Es gibt Gemeinden, die das sich noch nicht sich vornehmen, das zu machen. Die sagen, ja, wenn jemand zum Glauben kommt, dann werden wir mal gucken, mal schauen, was wir dann tun oder so. Weil sie gar nicht vielleicht davon ausgehen, dass jemand zum Glauben kommt. Ganz schrecklich, versteht ihr? Ja, es gibt Gemeinden, wo ja jahrelang niemand sich bekehrt hat, Und dann wissen die Ältesten ja gar nicht, was man so macht, wenn jemand sich bekehrt, Ganz schrecklich, Am besten wäre, wenn ja in einer Gemeinde sich ja jede Woche oder jeden Monat jemand bekehrt, versteht ihr? Dann könnten die Ältesten sofort schon wissen, okay, was machen wir, Aber trotzdem, wir müssen wissen, was wir machen. Und das heißt, es gibt Gemeinden, die sich verhalten wie ein verantwortungsloser Vater, der nicht einmal weiß, wie viele Kinder er hat. Okay, ein ganz schreckliches Beispiel. Es gibt solche auf der Welt. Männer, die hier ein Kind haben, da ein Kind haben und weiter noch ein Kind oder so. Und sich gar nicht kümmern, ob diese Kinder jetzt gut erzogen werden, ob sie zu essen haben und so weiter. Ja, aber so verhalten sich Gemeinden manchmal. Die Leute kommen zum Glauben, die Gemeinde sagt, schön, jetzt okay, da haben wir noch ein Bekehrter oder so, toll, Wie viele Bekehrten haben wir oder wie viele haben sich im letzten Jahr bekehrt, wissen wir nicht. Versteht ihr? Aber das ist falsch. Man muss ja schon wissen, damit man etwas tut, damit man die, befestigt, Das heißt Thema der Lektion Befestigung und Integration. Das heißt, sie integriert, sie befestigt. Die Kette bricht immer am schwächsten Glied. Und ein Glied ist ja die Bekehrung. Bekehrung ist ein Glied. Und das andere Glied ist ja die Jüngerschaft oder die geistliche Elternschaft, damit dieser Mensch weiterkommt, versteht ihr? Zur nächsten Stufe, zur nächsten Schulung, zur nächsten, dass sie sich involviert, dass sie nicht wieder abfällt, wie eine Kette. Aber diese Kette bricht immer am schwächsten Glied. Das heißt, wenn man sagt, ah toll, dass jemand sich bekehrt hat, super, wir freuen uns, geh nach Hause, Gott segne dich und so weiter, dann hat ja die Kette gebrochen. Weil dieser Mensch denkt, okay, jetzt habe ich mich bekehrt, was mache ich, Was mache ich? Und dann denkt, vielleicht muss ich ja die Bibel lesen, dann nimmt sie die Bibel, Bibel und schau mal, ich muss mal die Bibel lesen, mal gucken, was es so gibt in der Bibel, die revidierte Ausgabe der Schlachterbibel, die Genfer Bibelgesellschaft freut sich nun, auch die Standard und so weiter, das heißt zu dieser Bibelübersetzung, die Heilige Schrift, das heißt, die fangen die Bibel zu lesen, fangen an die Bibel zu lesen und das wird ja nicht gut gehen, versteht ihr? Weil, das ist ja wie feste Nahrung für ein Kind. Gereifte Brüder und Schwestern sollten ihre Reife weitergeben, damit alle Glieder stark werden. Ja, wenn jetzt jemand ein Ältester ist, ein Mann, eine Frau, die reif im Glauben sind, dann sind sie ein Glied, wie in dieser Kette, ein Glied, was ja sehr stark ist. Und diese Stärke müssen wir dann weitergeben an den schwächeren Glieder, an den Menschen, die noch nicht wissen, was es bedeutet, ein Christ zu sein, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind, dass man sehen. Isaias, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. 1. Thessalonicher 5,11.
Ja. Ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Ja, was bedeutet erbaut einer den anderen? Soll man hier Mörtel nehmen und hier Steine? Oder bedeutet das jetzt im übertragenen Sinn? Ne? Ich denke, das ist ja gar nicht schwer zu erkennen, dass Paulus hier nicht meint, nehmt hier Mörtel oder so und ne, einen Löffel oder so, sondern er meint was geistlich. Und er sagt, ja, warum mache ich das hier ironisch und sarkastisch? Weil ich wundere mich, dass viele das hier nicht verstehen, dass das Werk der Erbauung, der geistlichen Erbauung, nicht das Werk einer Person ist, des Gemeindeleiters, sondern er sagt, er baut einer den anderen. Dass alle Christen in einer Gemeinde, alle glaubende Christen in einer Gemeinde, die anderen erbauen sollen. Der Gemeindeleiter, ne, organisiert die Gemeinde, aber die Erbauung, die geistliche Erbauung, die kommt aus jedem einzelnen Glied, jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde. Er mahnt einander und erbaut einer den anderen. Und viele denken, wenn jemand sich bekehrt, ja, hoffentlich, ne, kümmert sich der Pastor um diesen, ne, der zum Glauben gekommen ist. Das ist falsch. Wer soll sich kümmern, um den zum Glauben gekommen ist? Ja, wer dieser Person am nächsten steht? Wer hat diesen Mensch eingeladen? Sein Nachbar, Bekannten, Arbeitskollegen oder so, ne? Das heißt, Menschen, die uns nahe stehen. Wenn ich hier jemand einlade zur Gemeinde, dieser Mensch geht zur Gemeinde und bekehrt sich, dann müsste ich schon denken, gut, jetzt, ne, habe ich da eine Verantwortung, diesem Mensch zu helfen, dass er sich integriert und befestigt in der Gemeinde. Ja, oder, ne, das heißt, was kann jemand so machen, dass dieser Mensch die grundlegende Wahrheiten des Evangeliums kennt und versteht? Und wie, was kann man denn machen, wenn du nicht weißt, ja, was mache ich jetzt? Ne? Ich habe jemand eingeladen zum Gottesdienst und er hat sich bekehrt. Was mache ich ja mit diesen Arbeitskollegen oder Freunden oder so? Ja, dem muss ich dann sagen, du hast dich bekehrt, ja, dann brauchst du jetzt, ne, dich integrieren, dich befestigen. Was brauchst du? Ja, du brauchst Jüngerschaft. Du brauchst Seelsorge, du brauchst Lehre und so weiter. Und hier, ne, hast du eine Schulung. Hier Termin, ne, Freitagabend um, ne, 7:30. Jeden, ne, da musst du hingehen. Ein Beispiel, sowas Ähnliches. Oder beten für ihn auch, ne, und eine Bibel schenken und ganz viele andere Sachen, die man so macht. Der Anfang ist nicht immer leicht. Was für die Bedeutung eines solchen Jüngerausbilderkurs spricht. Ja, viele würden sagen, Rolf, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann nimm mal teil in diesen Jüngerausbilderkurs. Dann wirst du, ne, lernen, was man tut. Deswegen haben wir diesen Kurs. Die nächste Überschrift heißt, verlangsamte Reifung bitte nicht. Jetzt ist wieder Wolfgang dran.
Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasser. Ein Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gedeiht wohl. Psalm 1, Vers 3.
Was hat jetzt, ne, dieser Vers, Psalm 1, 3, mit Befestigung zu tun? Ja klar, ganz viel. Ne? Wieder so ein Vergleich. Ein Baum, was gepflanzt ist an Wasserbächen. Der wächst stark, der wächst stabil, weil viel Wasser hat und deswegen immer Frucht bringt und so. Was hat es mit geistlicher Reife, mit Befestigung zu tun? Lass mich mal negative Seite ansprechen. Negative Seite ist, wenn jetzt ein Baum gepflanzt ist, nicht in Wasserbächen, sondern irgendwo, wo es ja kein Wasser ist, in der Wüste. Was geschieht dann? Ein Baum in der Wüste. Es wird sehr langsam wachsen und es wird ja vielleicht viele Jahre brauchen, bis es Frucht bringt. Okay, verstanden? Den Unterschied. Baum am Wasserbächen wächst stark, ganz groß, bringt viel Frucht. Baum in der Wüste, langsam und wenig Frucht. Und genau dies passiert ja mit vielen Menschen in Gemeinden, dass die sich bekehren und irgendwie schaffen, nicht vom Glauben abzufallen. trotz der Tatsache, dass sie nicht ja bejüngerschaft wurden, aber die ne, boxen sich da durch. Aber was passiert dann? Dann brauchen sie viel länger, um Frucht zu bringen. Das ist ja wie dieser Baum, was in der Wüste gepflanzt ist. Und diese Bäume in der Wüste, ihre Frucht ist ja auch nicht so groß, versteht ihr? Die Früchte sind ja nicht so zahlreich und nicht so nahrhaft und nicht so groß. Und so Menschen, die ja sich bekehrt haben und keine Jüngerschaft bekommen haben, okay, viele, einige überleben es, einige überleben es nicht, aber einige überleben es, aber dann brauchen viel länger, um reif zu werden. Und wenn sie mal reif werden, dann ist ja diese Frucht nicht so viel. Deswegen sind viele Menschen hier schon 20, 30 Jahre im Glauben und machen so wenig in Gemeinde. Warum? Weil sie da so langsam gewachsen sind, weil sie ja nicht in Wasserbächen, ne, neben in Wasserbächen gepflanzt waren. Das heißt, die haben ja nicht diese Lehre, intensive Lehre bekommen, sondern immer so tropfenweise, versteht ihr? Tropfenweise. Hier eine Predigt, da eine Predigt, hier ein bisschen ein Buch und hier und da, alles so ein bisschen tropfenweise. Und deswegen hat es ja viel länger gedauert und am Ende werden sie nicht wirklich Mitarbeiter der Gemeinde, sondern mehr so, okay, Helfer, die versuchen da ein bisschen da zu helfen, versteht ihr? Und das ist ja ganz, ganz schade, weil man könnte ja viele Mitarbeiter haben in den Gemeinden, viele Älteste, viele Diakone könnte man haben, wenn man ja gute Jüngerschaft machen würde. Aber nein, ne, viele denken, ja, Jüngerschaft, warum? Und so weiter. Die Menschen können ja auch überleben ohne Jüngerschaft und so, ne? Ja, dann haben die Gemeinden ja viel weniger Ältesten und das Reich Gottes verbreitet sich viel langsamer. Und viele sagen, ja, warum kommt Jesus nicht wieder? Jesus hat gesagt, ja, wenn das Evangelium verbreitet ist in der ganzen Welt. Ja, warum verbreitet es sich nicht? Weil so wenig Gemeinden gibt. Warum gibt es wenig Gemeinde? Weil wenig Mitarbeiter sind und so weiter. Alles schon besprochen. Nächste Überschrift, konkrete Tipps für die Befestigungsarbeit. Punkt Nummer 1, Vertrauen mit dem neuen Aufbau. Das heißt, wie gesagt, man will Menschen, die zum Glauben gekommen sind, helfen. Und deswegen, wenn man merkt, wenn man jetzt Mitglied einer Gemeinde ist und ein Bekannter von uns ist gekommen zu diesem Gottesdienst und hat sich da bekehrt, dann denkt man, oh, ich muss etwas machen, ich muss diese Mensch helfen, einladen zu den nächsten Gottesdiensten, einladen zur Jüngerschaft und solche Sachen. Deswegen Vertrauen mit dem neuen Aufbau, ne? Vertrauen aufbauen, einladen oder ein Geschenk machen, die Beziehung pflegen, sich unterhalten, herausfinden, ob er etwas braucht, ob er die Botschaft verstanden hat, ob er Gebet will und so weiter, ne? Sich unterhalten und herausfinden, wie die Gemeinde ihnen helfen kann und dann, ne, wenn vielleicht er hier Seelsorge braucht, dann kann man jemand suchen, vielleicht der Pastor oder so, oder ein anderer Bruder oder Schwester, die jetzt Seelsorge macht, oh ja, da ist jemand, der das braucht und so, versteht ihr? Diesen Menschen helfen durch Vertrauen aufbauen, dass man sich mit ihnen unterhält. Punkt Nummer 2, bei größeren Gemeinden, wenn jemand sich bekehrt, muss organisatorisch geschaut werden, wer die geistliche Elternschaft übernimmt. In größeren Gemeinden, wenn eine Gemeinde groß ist, da kommen ja manchmal Besucher, die niemand eingeladen hat. Die haben vielleicht in der Zeitung gelesen, Annonce oder so, Gottesdienst jeden Sonntag und so weiter, sind sie gekommen, dann haben sie sich bekehrt und man muss gucken, ja, wer kann das übernehmen, diese geistliche Elternschaft, diese Verantwortung und ich würde sagen, ja, jemand, der so ein Draht zu diesen Menschen hat, vielleicht ein Nachbar oder ein Arbeitskollegen oder ne und so weiter. Das heißt, nicht gleich denken, der Pastor. Ja, weil der Pastor, der wird von ganz vielen Menschen betrachtet als so einer, der so ein bisschen ne, über die anderen schwebt sozusagen, der das ja als Beruf macht, Seelsorge und so weiter. Und das ist ja nicht so gut. Für geistliche Elternschaft ist besser, wenn man ja jemand hat, mit dem man ja so wirklich ein persönliches Vertrauen hat. Und damit es besser klappt, Besuche sollen organisiert werden und so weiter, die Daten aufschreiben, den Kontakt nicht verlieren, verhindern, dass Menschen untertauchen. Das heißt, wenn jemand sich bekehrt in der Gemeinde, Telefonnummer notieren und dann wirklich anrufen und besuchen und so weiter, das nicht ne, erkälten lassen, erfrieren lassen. Nett und liebvoll, respektvoll empfangen und behandeln, die Freude Gottes spiegeln. Punkt Nummer 4, Heilung, Friede und Trost spenden. Punkt Nummer 5, telefonieren, weil ja, telefonieren ist auch die neue Art des Besuchs. Nächster Punkt, besuchen, mach es gleich, zögere nicht, lade zur Jüngerschaft ein, lege Termine fest, ne? Werden wir gleich sehen. Nächste zwei Überschriften, das mit den Besuchen, lass mal sehen. Ne? Und zur Gemeinde oder Hauskreis so schnell wie möglich einladen. Das heißt, aktiv sein, wirklich aktiv etwas machen und nicht nur hoffen, oh hoffentlich, ne, macht jemand was, sondern die Gemeinde müsste schon gucken, wer was macht, damit das ja nicht, sagen wir so, den Zufall überlassen. Versteht ihr, das ist falsch. Das ist Sünde. Das ist Sünde durch Unterlassung. Nächste Überschrift, Telefonate und Besuche. Ja, diese Befestigungsarbeit, wie gesagt, ist eine sehr wichtige Arbeit. Und wie kann man die ja konkret machen? Okay, Jüngerschaft ist ein Punkt. Und da gibt's noch zwei Punkte, Telefonate und Besuche. Kann man auch machen, sehr wichtig. Das kann man ja immer machen, dass man ja Leute anruft und einlädt zum Gottesdienst oder eine Nachricht schickt, ja, per ne, WhatsApp oder was, ne, dergleichen einlädt, weißt du, ne, wir haben doch den Gottesdienst, wir haben die Bibelstunde, wir haben die Jüngerschaft und so, ein Beispiel. Was will man ja mit einem Telefonat? Warum telefoniert man? Warum schickt man hier eine SMS oder so weiter? Weil man möchte zeigen, ne, dass man diese Person ernst nimmt. Wenn jemand sich bekehrt hat, dass man merkt, das ist wichtig für diesen Menschen, dass er jetzt Jesus folgt. Und wir möchten ihn integrieren, wir möchten ihm helfen. Und dass er, ne, dass man ja wirklich an den Bedürfnissen dieser Person interessiert ist. Man fragt, wie geht's dir? Und der Mensch sagt, ja, mir geht's ganz schlecht, ne, ich habe nichts zu essen oder so, und dann, ne, wenn jemand sagt, okay, dann lass mich für dich beten und so, und Gott segne dich, hoffentlich, ne, isst du was ganz Leckeres heute Abend, ne, und so, ne, das heißt, okay, ich ironisiere, weil ja Jakobus hat auch ironisiert, ne, so geht das nicht, ne, wenn jemand jetzt Bedürfnisse hat, dass man sagt, geh in Frieden, ne, esse und trinke und so, ne, okay, ne, dass man da schon etwas macht, und das ist ja nur ein Beispiel, was ja auf alle anderen Aspekte des Lebens, ne, übertragen sind, wenn ja die Leute etwas Hilfe brauchen für irgendwas anderes, ne, können tausend Sachen sein, wenn man den Leuten fragt, wie geht's dir, kann ich etwas für dich tun, ne, dann meinen wir das ernst, wir wollen zeigen, dass wir ja diesen Mensch lieben, nicht nur, weil er jetzt ein frisch Bekehrter ist, wir sollen ja alle Menschen lieben, alle Christen lieben, aber ne, der frisch Bekehrter ist ja jemand, der, sagen wir so, besonders jetzt in einer Situation ist, wo er die Hilfe braucht. Und dadurch, ne, wollen wir auch ja den Vertrauen gewinnen. Ja klar, nicht weil wir ihm was vormachen, sondern weil wir wirklich zeigen wollen, dass er uns vertrauen kann. Ja, dass er uns vertrauen kann, und durch diesen Telefonat wollen wir ja die Tür öffnen für andere Sachen, zum Beispiel einen Besuch. Ja, weil ja viele, die haben ja zuerst mal Angst oder Berührungsängste, Besuch zu empfangen. Und deswegen, ne, wenn wir zuerst mal anfangen mit Telefonate oder Nachrichten oder so, damit man dann später diesen Menschen besuchen kann und ihnen dann Geschenke bringen kann, eine Bibel und so weiter, das ist dann, ne, eine Vorbereitung. Wie macht man dann Telefonat? Hier, bete im Voraus zur Vorbereitung. Sollen wir immer tun. Beten, Gott, gib mir die Wörter, zeig mir, was ich sagen soll, zeig mir, ich schenk mir Liebe im Herzen für diesen Menschen und so. Punkt Nummer 2, bemühe dich, objektiv zu bleiben, um ihn nicht mit lange, belanglose Gespräche zu stören. Versteht ihr? Es gibt auch Leute, die dann stundenlang über Gott und die Welt reden und so die Menschen belästigen. Versteht ihr? Das ist ganz schlecht. Sollen wir nicht tun. Auf der nächsten Seite, was kann man sagen? Ne? Okay, man denkt, ja, ich soll telefonieren, was kann ich sagen? Ne? Deswegen ein paar Tipps, was kann man sagen? Sich vorstellen, ne? Klar, ich heiße so und so, mein Name ist so und so und bin Mitglied der Gemeinde und so und freue mich, dass du dich bekehrt hast oder dass du Jesus folgst und so. Ne? Sich vorstellen, die Gemeinde erwähnen, ne? Erwähnen, damit ja dieser Kontakt einen Sinn hat. Warum rufst du mich an? Ja, weil wir uns kennengelernt haben, der Gemeinde und so. Ja. Punkt Nummer 3, erzählen, dass man für ihn betet und wissen will, wie es ihm geht. Ne? Ganz wichtig, und es soll auch so sein. Bitte, ne, lüge da nicht. Sag nicht, na, wir wollen für dich beten oder so, und dann im Nachhinein nicht beten. Ne? Das wäre dann eine Lüge. Das heißt, wirklich für diesen Menschen beten. Ne? Sag, oh, wir beten für dich, wir haben hier einen Gebetskreis und wir sammeln die Gebetsgründe und wollten mal wissen, ob du einen Gebetsgrund hast, ob es dir gut geht und so weiter, oder was können wir für dich tun und was können wir für dich beten und so. Ne? Punkt Nummer 4, ein Tipp, was kann man sagen? Geistliche Themen, die man besprechen kann, wie geht seine Beziehung mit Gott und so weiter. Ne? Klar, wenn man jetzt direkt fragt, wie geht's deine Beziehung mit Gott, ne? Okay, dann würde das ja so ein bisschen formal klingen, aber ne, so irgendwie indirekt kann man sagen, ja, und lest du die Bibel oder verstehst du gut die Bibel, wenn du sie liest, ne? Und kannst du gut beten, wenn du betest oder so. Das heißt, irgendwie so eine Form, wo man das, ne, rausfinden kann, ob der Mensch da eine Beziehung zu Gott gefunden hat. Und wenn man merkt, dass es da ein Problem gibt, dann kann man sich Gedanken machen, wie kann man da helfen. Nächster Punkt, konkreten Themen, die man ansprechen kann, sind zum Beispiel ein Treffen vereinbaren, zu Hause oder in der Eisdiele zum Beispiel. Da könnte man sagen, ja, weißt du was, lass uns mal hier uns treffen, um ein Eis oder um, ne, hier irgendwas essen oder so, oder einen Kaffee trinken oder einen Spaziergang machen, zusammen Fahrrad fahren und so weiter. Ja, das sind so Beispiele, was man so machen könnte. Den Anruf schließen, indem du für ihn betest. Ne? Ganz wichtig, weil Gott erhört Gebete, und deswegen ist ja auch wichtig, dass man für diese Menschen betet und dass er auch merkt, dass Gebet ja nicht so förmlich ist, wie viele sich das so vorstellen. Viele denken, ja, beten, oh, das ist ja nur für Pastoren oder so. Ne? Aber wenn man sagt, lass mich noch für dich beten, hier 2, 3 Sätze, Gott segne ihn und hilf ihm bei seiner Gesundheit oder so. Und wenn man das stark macht mit Glaube und so, dann wird Gott auch helfen und dann wird dieser Mensch merken, oh Gott, er hört Gebete und so. Ne? Beten ist wichtig, beten bringt etwas, deswegen will ich auch beten und so. Ne? Ist auch unser Ziel, dass die Menschen eine Beziehung zu Gott aufbauen. Bete täglich weiter für ihn als Tipp. Ne? Diese Tipps, was kann man sagen beim Telefonat, wie macht man solche Telefonate? Gut, jetzt lass uns gehen zum Punkt Besuche. Denk, jetzt ist wieder Isaias dran, Lukas 19,5.
Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Lukas 19,5.
Ja. Zachäus, ich will dich besuchen. Ne? Okay, Jesus hatte viel Autorität und so, ne? Er konnte das sagen. Wir können ja nicht jeden, den wir auf der Straße sehen, ich will dich heute besuchen. Ne? Aber Jesus hat schon gemerkt, dass ja Zachäus ja auf dem Baum war, weil interessiert war an Jesus. Und deswegen, wenn wir merken, dass jemand interessiert ist an das, was wir zu erzählen haben, können wir sagen, lass uns mal treffen, du kannst zu mir kommen oder ich kann zu dir kommen, für eine Tasse Kaffee oder so, und dann, ne, können wir beten oder können wir hier einen Bibeltext lesen oder sowas, ne? Und so ähnlich wie ja das Telefonat sind auch Ziele von Besuche, den Kontakt stärken, ehrliches Interesse zeigen, er soll sich geliebt fühlen, ja, ganz wichtig, weil ja, die Menschen, sagen wir so, da draußen, die ne, sind ja oft, fühlen sich ungeliebt, weil es ja so ist, die Menschen, die wollen ja nur das Geld, die wollen nur das, was die anderen zu bieten haben, aber haben gar kein Interesse wirklich an den Menschen. Und wir Christen, wir wollen ja nicht das, was die Menschen uns geben, sondern wir wollen die Menschen. Wir interessieren uns wirklich, wie es den Leuten geht, ob es ihnen gut geht. Wir wollen die Menschen wirklich lieben um sie selbst, wer sie sind. Ne? Und das wollen wir auch zeigen. Erklären, dass er in der Gemeinde eine neue Familie gefunden hat. Das heißt, ne, ja, viele Menschen haben ja keine Familie, Verwandte oder leben weit weg von Verwandten oder so. Und deswegen ist ja auch sie wichtig, die Gemeinde ist ja so eine Art Familienersatz für viele, ne? Und auch für die, die eine Gemeinde haben, die eine Familie haben. Manchmal haben sie Streit in der Familie oder so. Und manchmal ist die Gemeinde ja die bessere Familie, ne? Ihnen helfen, sich in der Gemeinde oder Jüngerschaft zu integrieren, ne? Es ist nicht leicht für einen Mensch, der zum ersten Mal zu einer Gemeinde gegangen ist, sich da zu integrieren. Deswegen, ne, habe ich mich schon, ich sag mal so, oft, ne, als ich ja jung war und frisch bekehrt war, dann habe ich ja viele Gemeinden besucht und dann kann man das ja ganz deutlich merken, dass es Gemeinden gibt, die bei denen man ja unsichtbar ist. Man setzt sich da hin und geht weg und niemand hat gemerkt, dass man da war, versteht ihr, ne? Und dann denkt man ja, da hier komme ich nie wieder, versteht ihr, ne? Weil, ne, man mich nicht, ja, nicht ernst genommen hat, weil man mich ja gar nicht begrüßt hat und so weiter. Deswegen ist wichtig, diese Arbeit, ne, Leute zu integrieren, einladen und so. Tipp, nehme ein kleines Geschenk, am besten nimm jemanden mit dir. Ne? Lukas 10, 1, wo Jesus auch die Jünger zu zweit geschickt hat, zu zweit, weil man zu zweit mehr Ideen hat. Ne? Einer hat mehr die Gabe der Evangelisation, der hat andere vielleicht ein bisschen mehr der Lehre oder so, ne? Der Seelsorge und so. Das heißt, zu zweit kann man ja mehr machen. Oder vielleicht als Ehepaar, ne, ist ja auch sehr, wie kann man sagen, sinkt die Schwelle dieser, ne, viele denken, ah, er will mich besuchen oder so, aber wenn man ja als Ehepaar geht, dann sind die meisten ja mehr offener für Besuche von einem Ehepaar, weil, ne, das ist ja irgendwie entspannter, ich weiß nicht, ne? So ein Tipp. Beim Besuch sei nett, rede über den Grund des Besuchs, die Bekehrung, der Glaube und so weiter, bespreche konkrete Probleme, Fragen, Bedürfnisse, teile eine kleine Andacht, ne? Eine kleine Andacht, man kann, gibt's ja so Andachtskalender oder so, oder man kann ja vielleicht so einen Kalender mitbringen, wo ein Bibelvers draufsteht, aber ganz, ganz wichtig, dass man ja etwas sagt aus der Bibel, dass man nicht nur hier über das Wetter redet und Sport oder so, sondern dass man auch etwas aus der Bibel redet. Die Leute erwarten das von uns. Bete und lade zur Gemeinde ein. Ja? Zur Gemeinde einladen. Sagen, du bist willkommen. In der Gemeinde gibt's eine Gruppe von Jugendlichen oder von Jüngerschaft oder dies und das und so weiter. Ja? Soll ich dir die Nummer geben vom Leiter der Gruppe so und so, der Männergruppe, der Frauengruppe oder der Jüngerschaft, ne? Damit der Mensch sich ja geliebt fühlt und eingeladen fühlt. Achte auf dein Aussehen, ne, als Vertreter der Gemeinde, ja sogar Gottes. Ne? Wenn man da ankommt, lumpig und so, ne, vielleicht schmutzig oder so, dann ist es ja nicht so gut. Rede und höre zu. Ne? Zuhören, ganz wichtig. Es gibt Leute, die, wenn sie Besuche machen, predigen. Ne? Kommen da an und reden die ganze Zeit, ohne Punkt und Komma. Und wundern sich, dass sie keinen Kontakt zu Menschen finden, dass die, ne, so, dass der die Sache so eine Einwegsache ist. Soll nicht sein, soll eine Zweiwegsache. Man hört zu, aber man sagt auch Sachen. Man hört, man sagt, ganz normal, ne? Wie man, sagen wir so, bei gut erzogenen Menschen so ist. Ne? Sei einer Meinung mit deinem Begleiter. Ja klar, wenn du jemanden mitnimmst und dann anfängst, sich mit denen zu streiten, dann kommt es ja gar nicht gut an. Ne? Sei pünktlich und sachlich. Ne? Pünktlich sein, ganz wichtig. Wenn man ja mit jemandem Uhrzeit abmacht und dann verspätet ankommt, dann ist es ja kein gutes Vorbild. Gehe nicht zu Mahlzeiten. Ja klar, wenn die Leute am Tisch sitzen und essen und dann klingelt man, ne? Dann ist es ja völlig unangenehm. Wenn der Besuchte in Eile ist, lege einen anderen Termin fest. Ne? Wenn du ankommst und der hat jetzt 100.000 Sachen zu tun und du willst mit ihm über den Glauben reden, ne? Dann ist es ja unpassend. Ne? Führe Traktate bei sich. Ne? Habe deine Traktate bei dir und wenn, ne, es vielleicht nicht geklappt hat, aber lass hier eine kleine Botschaft, eine Andacht, ne, und so weiter. Ist ein wichtiger Tipp, führe Traktate bei sich oder ein neues Testament oder sowas, was du schenken kannst oder Lobpreis-CD und so. Gut, wir gehen Ende. Nächste Überschrift, wie integrieren wir Geschwister im Gemeindeleben? Jetzt ist wieder Wolfgang da, ne? Oder? Leg ich falsch.
Das ist die liebe Brüder. wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. 1. Korinther 14, Vers 26.
Integrieren. Wir wollen befestigen durch Integrieren. Die Menschen sollen fest bleiben in der Gemeinde, im Glauben, durch Integration, dass die Menschen, dass die diese frisch Bekehrten, oder egal, muss ja nicht immer frisch Bekehrten sein, kann auch Menschen, die jetzt schon gläubig sind, aber in einer anderen Stadt wohnten und hierher gezogen sind. Die wollen auch integriert werden. Und wie macht man das? Auch Epheser 4,16 redet über das, der Leib wird erbaut nach dem Maß vom Leib. Der Leib erbaut sich selbst nach dem Maß der Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Bedeutet, jeder soll was tun. 1. Korinther 14, 26, jeder trägt bei in der Versammlung, jeder soll was tun. Und das ist ja ein Punkt, wie man Leute integriert. Wenn jemand zum Glauben gekommen ist, wie kann man ihn integriert eine Verantwortung geben? Sagen, kannst du nicht helfen, dies und das zu machen? Okay, dann müssen wir, wie wir studiert haben, im Heft Nummer 12, das auseinanderhalten, Talente, Gaben und so weiter. Das heißt, jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, der hat ja Talente, sicher. Talente sowieso. Jeder Mensch hat Talente. Dann kann man sofort sagen, möchtest du hier, du hast vielleicht das Talent für Malen, möchtest du hier ein Bild malen oder so. Oder du hast ein Talent für Musik, willst du hier nicht ein Instrument spielen. Oder du hast Talent für Finanzen, willst du nicht helfen in der Buchführung der Gemeinde. Oder du hast ein Talent für, weiß nicht was, für Innenraumausstattung, willst du ja nicht ein paar die Gemeinde so ein bisschen verschönern oder so, der Raum und so weiter. Das heißt, durch eine Verantwortung, was wir weitergeben, was wir sagen, wir brauchen deine Hilfe. Du kannst uns helfen, du kannst die Gemeinde helfen, indem du etwas machst, eine Aufgabe übernimmst. Dann wird diese Person denken, die Gemeinde braucht mich. Deswegen muss ich auch zur Gemeinde gehen, weil die Gemeinde braucht mich, weil ich dies und das tue. Versteht ihr? Das ist ja eine ganz starke Art, wie man Menschen integriert, einbindet. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man das alles versteht, wie das ist mit den Talenten. Wie viele Aufgaben in der Gemeinde haben mit den Talenten zu tun? Dass man das im Kopf hat. Wie gesagt, eine Buchführung oder Musikinstrument spielen oder malen oder Innenraum ausstatten und so weiter. Es gibt ja so viele Sachen, die Menschen machen können, die mit den Talenten zu tun haben, wo man sagen kann, lass uns schauen, dass man die Leute integriert durch die Talente am Anfang und später ja durch die Gaben und so weiter, durch die, wie hier steht, durch einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Ein Psalm. Was ist ein Psalm? Ja, damals hatten die Leute kein Gesangbuch, wie wir heute, sondern die haben die Psalmen. Die Psalmen waren das damalige Gesangbuch. Und wenn es hier steht, ein Psalm bedeutet ja ein Lied. Einer hat ein Lied. Das heißt, er kann ja ein Lied vorsingen. Kann ja vielleicht nicht eine Auslegung machen, eine Predigt, eine Schulung, aber er kann ein Lied vorsingen. Oder er kann einen Psalm vorlesen oder einen Bibeltext vorlesen. Das kann ja jeder, versteht ihr? Und wenn jemand merkt, die Gemeinde braucht mich, weil ja, die wollen, dass ich einen Bibeltext vorlese, dann kommen die Leute zur Gemeinde. Die Menschen, die eine Aufgabe haben im Gottesdienst, die müssen ja kommen zum Gottesdienst. Deswegen, umso mehr Menschen Aufgaben haben im Gottesdienst, umso mehr Menschen kommen. Und da gibt's Gemeindeleiter, die jetzt einen Fehler machen, die denken, aber die Menschen, die zu uns kommen zum Gottesdienst, die wollen ja keine, die kommen ja nicht zum Arbeiten, sondern die kommen ja, um bedient zu werden. Und dann kommen so wenige Menschen zu diesen Gemeinde, weil die kommen, weil der Pastor, der macht alles und bemüht sich und strengt sich an und denkt, ich muss alles machen in dieser Gemeinde und trotzdem kommen so wenige Leute. Versteht ihr? Ja, deswegen kommen so wenige Leute, weil die Leute kommen auch teilweise, weil sie eine Aufgabe haben im Gottesdienst. Versteht ihr? Da müssen wir ein bisschen nachdenken. Einige Vorschläge, was wir tun können, um die Mitglieder zu integrieren, ihnen Gelegenheit anbieten, sie nützlich im Wert Gottes zu fühlen, Gelegenheit anbieten, einladen, irgendwas zu machen. Wenn jemand jetzt schon lange im Glauben ist, schon 10 Jahre, 20 Jahre gläubig ist, ja, dann muss er dann manchmal auch predigen. Dann sage ich, muss. Warum muss? Das geht nicht, wenn ein Mensch schon 10 Jahre gläubig ist und immer nur sich da hinsetzt, ne, auf der Bank, in der Gemeinde. Sowas geht nicht. Das heißt, meiner Ansicht nach geht das nicht. Das ist falsch. Das ist ja glatt eine Sünde. Versteht ihr? Das widerspricht dem Sinn des Glaubens, des Evangeliums. Wenn jemand mehr als 10 Jahre gläubig ist, ja, dann muss er anfangen, irgendwas zu machen im Gottesdienst, eine Andacht oder eine Predigt oder sowas, ne? Die Menschen, die schon 5 Jahre im Glauben sind, ich habe geschrieben, die mittleren Reife, Menschen, die so ungefähr 5 Jahre im Glauben sind, können Zeugnis erzählen. Das heißt, dass sie gebetet haben und Gott dieses Gebet erhört hat. Oder dass sie krank waren und sie haben gebetet und Gott hat sie geheilt. Also Zeugnis erzählen. Oder kleine Andachten halten. Ne? Hier vielleicht ein Andachtsbuch gelesen. Oh toll, diese Andacht ist ganz toll. Okay, dann kannst du sie in der Gemeinde lesen. Oder du hast einen Bibelvers gelesen, was ja sehr interessant war. Dann kannst du der Gemeinde sagen, ich habe hier einen Bibelvers gelesen, der mich total beeindruckt. Gott hat mich angesprochen durch diesen Text, mir dies und das gezeigt. Ich hatte eine Offenbarung und so weiter. Ne? So können Menschen machen, die ja circa 5 Jahre im Glauben sind. Oder 3 Jahre, ne? Nach dem Ende der Jüngerschaft. Oder bei Evangelisationseinsätze teilnehmen, helfen. Und die Frischbekehrten, was können die machen, ne? Neben den Talenten? Die können ja auch Bibeltexte vorlesen. Und da gibt es ja 100 Sachen, die man in Gemeinde ein Frischbekehrter tun kann. Helfen beim Putzen, beim Kaffeekochen, beim Essen austeilen, bei ganz viele Sachen. Und Punkt Nummer 4, alle können mit ihren Talenten beitragen, organisieren, kochen, schleppen, spenden, reparieren. Ne? Das heißt, man kann ja alle Menschen integrieren über diese 4 verschiedenen Ebenen der, ne, der Sachen, ne, der, kann man sagen, der geistlichen Reife. Und was müssen wir machen, um Menschen zu integrieren? Hier steht es, genügend Veranstaltungen bieten. Ja, viele werden nicht integriert in der Gemeinde. Warum? Weil die Gemeinde zu wenig Veranstaltungen hat. Es gibt Gemeinden, die ja nur den Gottesdienst am Sonntag hat. Und das ist ja zu wenig, um Menschen in der Gemeinde zu integrieren. Weil in einer Stunde können ja nicht alle etwas machen. Deswegen braucht man hier Jugendkreis und Hauskreis und Männerkreis und diese Sachen, weil das sind Chancen, die Menschen zu integrieren, ihnen Verantwortung zu übertragen, ein bisschen oder mehr Verantwortung übertragen, aber dass die auch, ne, sich mehr integrieren, mehr Zeit, mehr zur Gemeinde kommen und so weiter. Deswegen, ne, Gemeinden, die ja nur Gottesdienst am Sonntag haben, ne, werden, ich sag mal so, immense Schwierigkeiten haben zu wachsen. Weil ja die Integrationsfähigkeit dieser Gemeinde ist sehr klein. Deswegen genügend Veranstaltungen bieten. In Brasilien haben die Gemeinde 4 Gottesdienste jede Woche. Das heißt Jugendgottesdienst, sowas, was wir in Deutschland sagen, Jungschar oder Jugendgruppe oder sowas. Und dann gibt es auch einen Gebetsgottesdienst, was wir hier sagen würden, das ist den Frauenkreis. Und da gibt es noch einen Lehrgottesdienst, was wäre sowas wie eine Jüngerschaft. Und da gibt's noch am Sonntagmorgen die Sonntagsschule für Erwachsene. Was wäre so eine Art Leiterschaftskurs. 5 Termine in der Woche, wo die Menschen ja ganz viel zu tun haben in der Gemeinde, wenn sie wollen, niemand ist gezwungen. Viele Chancen, um sich zu integrieren in der Gemeinde und viele Chancen dann auch etwas zu machen, weil ja man braucht ja immer jemand, der redet, der predigt oder der eine Andacht hält oder der die Bibel liest oder der irgendwas macht, ne? Sei es jetzt hier die Mischpult zu regulieren und so weiter. Es gibt immer Sachen zu tun. Und deswegen, ne, so kann man ja viel, viel mehr Menschen integrieren in der Gemeinde. Deswegen genügend Veranstaltungen bieten ist ein wichtiger Aspekt dieser Sache, der, ne, Befestigung und Integration der Bekehrten oder der Menschen in der Gemeinde. Ich lese mal noch die 3 Aufgaben, die wir gleich besprechen werden. Wie hast du das Wort Befestigungsarbeit verstanden? Frage Nummer 2, warum ist Befestigungsarbeit so wichtig? Und Frage Nummer 3, wie hilft uns der Vers Epheser 4,16 bei der Integration aller Mitglieder und sogar von Besuchern in der Gemeindearbeit? Amen. Halleluja, Gott segne euch.